Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Zweimal Fantasy im weitesten Sinne gleich am Anfang. Spiders, diesen Film wollen wir Ihnen vorstellen. Ihr Biss ist tödlich, kann man sich ungefähr denken, was mit dieser Spinne los ist, die sich rasant vermehrt in einem Hochhaus am Stadtrand von Paris. Und wir bleiben dann auch in Frankreich. Das Imperium, ebenfalls ein sehr merkwürdiger Film. Genrefilm, auch das, eine Art Science-Fiction-Oper auf dem flachen Lande. All das werden wir bereden. Außerdem freuen wir uns auf den Besuch von Mathilde Bundschuh, Hauptdarstellerin des Films Milchszene. Das Debüt von Sophia Bösch, die hier in Babelsberg studiert hat an der Filmuni. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Wow, was ist das alles, Olli?
Was, interessieren dich die Biester?
Oh, mich interessieren die absolut.
Ja, aber pass lieber auf mit der.
Mann, keine Angst, ich kenne mich aus.
Jetzt bringe ich dich zu mir. Let's go.
Ja, ob das eine gute Idee war, dieses kleine Krabbeltier mit nach Hause zu nehmen, ist die große Frage des französischen Horrorfilms Spiders. Ihr Biss ist der Tod. Ist jetzt im Kino bei uns angelaufen. Regie geführt hat der 35-jährige Sébastien Wanischek. Der Film ist sein Spielfilmdebüt. Seiteneinsteiger. Es ist wirklich erstaunlich, was er da geleistet hat. Grüße erstmal ganz herzlich Katja Nikodemus. Hallo, hallo Katja.
Hallo Knut.
Hast du eigentlich auch so eine Phobie wie ich? Ich bin absolut panisch. Wenn eine Spinne im Haus ist. Draußen ist okay, aber im Haus hast du nicht.
Nee, du kannst mich dann rufen.
Gut, die werden übrigens auch nicht getötet, nicht, dass du das denkst, sondern ich bringe die dann ordentlich raus mit so einem Glas, aber ja, mir ist das irgendwie unheimlich. Insofern genau mein Film, den dieser junge Regisseur gemacht hat, der wirklich schon genau weiß, was er will.
Ja, der Film hat ja wirklich einen Drive, muss man sagen, oder? Also man wird ja von der ersten Minute an hineingezogen ins Geschehen und auch der Held, finde ich, Caleb, das ist ja einer, dem man gerne folgt. Also er lebt in der Pariser Banlieue, in einem riesigen Hochhauskomplex. Und man muss wirklich sagen, in wenigen Szenen ist man in seinem Leben mittendrin, das übrigens nicht so ganz rund läuft. Also er dealt mit Markenturnschuhen, die er im Keller des Hochhauses lagert. Er wohnt in einer kleinen, heruntergekommenen Wohnung nach dem Tod der Mutter zusammen mit seiner Schwester. Und die beiden sind zerstritten. Die Schwester will die Wohnung ja behalten, renovieren. Er will sie verkaufen. Und dieser Caleb ist wirklich ein liebenswerter Kerl. Er ist hilfsbereit, er schaut nach den älteren Nachbarinnen, aber ist eben auch einsam. Und mit seinem besten Freund hat er sich zerstritten und Ausdruck dieser Isolation ist wirklich toll erzählt. Oder ist sein Zimmer vollgestopft mit Terrarien voller seltener Insekten, Asseln, Tausendfüßler. Und eines Tages, ja, kauft dieser junge Caleb bei einem dubiosen Dealer eine Spinne und die lagert er in einem Schuhkarton und der hat leider ein Loch.
Und damit beginnt das Elend, das Grauen in diesem Haus. Ich muss dazu sagen, ich finde es ein ganz wunderbarer junger Schauspieler, eine seiner ersten großen Rollen. Theo Christine ist sein Name und den wird man sich auch merken, weil er eben so eine Liebenswürdigkeit hat und gleichzeitig eine große Energie, eine große Liebe auch für diese Tiere, die ja enorm gut eingesetzt wurden in diesem Film. Also so ein Film steht und fällt ja mit den Horroreffekten und die sind, muss ich schon sagen, sehr überzeugend.
Ja, ich finde, die sind so gut, dass man sich gar nicht fragt, wie es eigentlich sein kann, dass diese extrem gefährliche, tödliche Spinne sich in Windeseile, also binnen Stunden, vermehrt. Sie baut ja ein Nest, hunderte von Minispinnen schwärmen aus, die dann die umliegenden Wohnungen da ja eindringen, in Luftschächte, in Kabelschächte, bis runter in die Tiefgarage dieses Hochhauses. Und nachdem der erste Nachbar gebissen wurde, riegelt ja die Polizei das Gebäude ab. Man denkt auch so ein bisschen an Corona, oder?
Ja, klar.
Man geht also diese Klaustrophobie, man geht zunächst von der Seuche aus. Und diese Spinneninvasion, die wirkt eben extrem realistisch, weil man so ganz lange durch versponnene, klebrige Gänge geht, in denen die Spinnen schließlich auch Menschen lagern als Nahrung für ihre Brut. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Alien-Zitat. Und diese Spinnen sind ja mit ihren achtbeinigen Bewegungen extrem realistisch. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil mit echten und mit nachgebauten Spinnen gearbeitet wurde.
Das ist eine Kombination, die werden ja auch immer größer. Und ich frage man sich auch, also plötzlich verändert sich die Spezies ja offenbar auch. Und sie bauen sich innerhalb dieses Hochhauses, hast du ja gerade schon beschrieben, so eine Art eigene Infrastruktur. Das ist eine zweite Welt innerhalb dieser ersten Welt. Und das ist hervorragend gemacht worden innerhalb dieser Pariser Vorstadtsiedlung. Auch nicht unwichtig, der Regisseur, also Sébastien Wanischek, ist da selbst aufgewachsen. Und der Ort, auch die französische Gegenwart, die ragen ja in diesen Film hinein. Das macht ihn auch so ungewöhnlich.
Ja, dieser Ort ist schon faszinierend. Den gibt es ja wirklich. Da hat der Architekt Ricardo Bofill in den 80er Jahren hat er da so Wohnkomplexe errichtet. Man sprach damals vom Versailles fürs Volk. Und heute wirken diese Bauten ja absolut dystopisch, so heruntergekommen die sind. Und die meist migrantischen Bewohner und Bewohnerinnen, die blieben ja auch ausgegrenzt in diesen Siedlungen, die so triumphal da ja in die Ebene gestampft wurden vor Paris. Und von dieser Ausgrenzung erzählt ja auch der Film, weil in dem Hochhaus findet sich ja so eine Art Überlebenstruppe zusammen. Caleb, seine Schwester, sein ehemals bester Freund, dessen Freundin. Und diese jungen Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln, ja, die versuchen ja den Spinnen zu entkommen. Und mit ihnen blickt die Kamera aber immer wieder in Wohnungen, in Räume, denen Menschen auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Alters leben. Das ist wirklich eine tolle Mischung. Es gibt auch eine chinesische Hausmeisterin. Und natürlich wird dieses Hochhaus auch zu einem Bild oder zu einer Metapher zum Ort, an dem ja eigentlich diese Einwandererfamilien in Schach gehalten werden, ne, von der Polizei, um ja nicht ihren Platz außerhalb der Gesellschaft zu verlassen, auch in dieser Extremsituation.
Das sind diese berühmten Scheibenhochhäuser, nicht? So rund sind die, ganz eindrucksvoll, und sind hier Schauplatz eben für diesen Film Spiders, der ja einen anderen Originaltitel hat, nämlich Vermin, und das heißt Ungeziefer. Wenn man genau hinsieht, ist das auch der passendere Titel.
Ja, ich meine, der deutsche Titel, muss man sagen, klingt ja eher nach billigem Horror, ne? Also ja, so ein bisschen wie Arachnophobia, wenn du dich erinnerst, 1990 mit John Goodman als Kammerjäger. Ja, sozusagen hier die Spinnen, da sind wir. Aber der Sebastian Wanischek, der sucht ja was anderes. Der Film schafft ja schon eine ganz kluge, feine Parallele zwischen den Migranten und den schon wegen ihres Aussehens bekämpften Spinnen, die ja nichts dafür können, dass sie aus der afrikanischen Wüste nach Europa gebracht wurden. Eigentlich wollen die ja nur in Luftschächten in Ruhe ihre Netze bauen, ihre Brut aufziehen. Und der Film feiert übrigens auch, finde ich, immer wieder die Komplexität dieser Tiere, die filigranen Körper, auch diese Fähigkeit, sich schnell und effizient fortzubewegen. Und Caleb, der Held, der scheint ja auch so eine Art spirituelle Verbindung mit diesen Tieren zu haben, mit diesen Insekten. Also es ist wirklich tollstes französisches Genre-Kino.
Spiders, ihr Biss ist der Tod, also das ist der deutsche Titel des Films von Sebastian Wanischek, der jetzt schon durchstartet, also hat schon Angebote aus Hollywood, von dem wird man noch sehr viel hören. Ich hoffe nur, dass er sich diese Eigenart, die dieser Film zeigt, auch in Zukunft bewahrt. Katja, vielen lieben Dank, du hast es ganz wunderbar beschrieben, auch die Eleganz und die Schönheit der Spinnen. Ich weiß ja, dass es so ist, aber du weißt auch, wie es mit Phobien
Knut,
ist.
Ja, schau sie dir mal in Ruhe an.
So ist es. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Radio 1 war vormittags das Filmmagazin. Gerade haben wir gesprochen über den Spiders-Film. Das ist ja auch eine Art Fantasy-Film. Auch der nächste Film könnte streng genommen in diese Genre eingeordnet werden. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo, hallo.
Guten Morgen, lieber Knut.
Anke, es ist auch ein französischer Film. Es geht um das neue Werk von Bruno Dumont, den wir schon seit vielen Jahren begleiten. Die Filme spielen ja meistens bei ihm so im Norden von Frankreich, in einer unwirtlichen Gegend an der Atlantikküste. Denken wir an sein furioses Debüt. Für mich wirklich unvergessen. 1997 war ein Erweckungserlebnis, die Geschichte eines arbeitslosen jungen Mannes mit der sehr verwirrenden Bezeichnung La Vie de Jesus. Um Jesus ging es da überhaupt nicht in diesem Film, es ging immer um diesen jungen Mann. Es kamen andere Filme, zum Beispiel Die feine Gesellschaft mit einer völlig überdrehten Juliette Binoche in der Hauptrolle. Jeanne d'Arc hatten wir, das war auch ein hochinteressanter Film, ein ja, Musical war das ja im Grunde genommen, so mit Hip-Hop-Elementen. Also immer wieder überrascht er uns mit seinen Filmen, so auch in dem neuen Werk. Er kehrt wieder zurück in seine vertraute Gegend. Es ist eine sehr ärmliche Umgebung. Und dieser Film ist eine Art Space-Opera. Ausgezeichnet mit dem silbernen Bären der Berlinale. Imperium heißt dieser Film. Und Anke, ich erinnere mich auch gut daran, als wir den bei der Berlinale gesehen haben. Wir waren schon auch sehr irritiert, fühlten uns aber auch bestens unterhalten. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie du die Geschichte zusammenfasst von Imperium.
Ja, ich auch. Also der Titel erinnert doch so ein bisschen auch an Krieg der Sterne. Ne? Das Imperium steigt zurück. Und man könnte doch sagen, dass Bruno Dumont versucht, dieses Genre richtig zu vererden, also neu zu verorten. Also die metaphysischen Fragen, die Mythologien, die sonst im Weltall mit herumschwirren, holt er in dieses französische Kaff. Und das geht so los mit einem Blick in den Himmel, aufgeladene Musik, aber dann werden wir eher in den Rhythmus eines Alltags mitgenommen. Ein Fischer kehrt zurück, ein junger Mann ist das, der hat aber nicht viel Fische im Netz. Es wird übers Wetter geredet, über Handyanbieter, und dann gibt es auf einmal dieses sehr liebenswerte, nette Baby, was immer von der Oma rumgetragen wird, und die Menschen knien davon nieder, machen einen Knicks. Dann gibt es auf einmal Kämpfe mit Laserschwertern, und mehr bekommen wir mit, dass in diesem französischen Kaff zwei Mächte den Kampf zwischen Gut und Böse austragen. Also die Guten, das sind die Nuller, die Bösen, das sind die Einser, und die Außerirdischen können in die Menschen, in die Körper junger Menschen schlüpfen. Und sie fangen da eben an zu kämpfen. Die einen wollen die Menschheit retten, die anderen die Menschheit vernichten. Also es ist schon alles ziemlich abgehoben.
Das ist vollkommen durchgeknallt, muss man ganz klar sagen, Anke, auch wie es gespielt wird. Und trotzdem ist der Film, und das fasziniert mich, übrigens wie bei Spiders, bei aller Verrücktheit, ja verortet. Und zwar ganz konkret, sozial verortet, auch lokal verortet. Hier also im Norden von Frankreich. Und man bekommt schon eine ganze Menge mit von der aktuellen Stimmung dort.
Ja, also Bruno Dumont hat einfach eine unglaubliche Milieusicherheit. Also so abgedreht das alles ist, ist sein Blick dann ja auch zwischendurch wieder sehr sachlich und nüchtern. Und das ist einfach eine Gegend, wo man spürt, dass eine gewisse Perspektivlosigkeit und Arbeitslosigkeit da eigentlich eingeschrieben ist. Es sind so trostlose Häuser, Wohnungen. Und er überhört aber dieses Dorfproletariat dadurch, dass er sie ja in den Stand der Sternenkrieger führt. Also er schenkt denen da ja auch was. Und das ist dann auch so eine schöne Ernsthaftigkeit, wie sie kämpfen. Und gleichzeitig bleibt er ja auch so thementreu, die er immer hat. Also Kampf, Gut und Böse. Was ist das überhaupt? Also bei La Vie de Jésus wird ja anhand von Freddy das so, der dann ja einen jungen Immigranten erschlägt, so verhandelt. Was ist das Gute? Was ist das Böse in ihm? Und natürlich geht es hier auch die ganze Zeit um die Fragen. Warum wollen die Nuller glauben noch an das Gute im Menschen und warum wollen die Einsatz, die Bösen eben uns vernichten und warum kämpfen beide eigentlich mit denselben Mitteln für ihr Ziel? Also da, es geht auch immer wieder ums Eingemachte, es geht auch um die Transzendenz, weil es sind ja immerhin höhere Mächte, die auf die Erde kommen.
Und das, obwohl das alles ja in dieser ja auch sehr dörflichen, unspektakulären Welt spielt, ja mit großen Schauwerten angeht, wollen wir nicht vergessen, es gibt jede Menge merkwürdige Special Effects.
Also erstmal sind die Schwertkämpfe super, weil die so überraschend kommen, dann finde ich es auch toll, den Einsatz dieser Ackergäule. Das sind wirklich Arbeitspferde, das muss man sagen. Aber wie die hier zum Zuge kommen. Aber es gibt auch tolle Raumschiffe. Also die Nuller haben ja so kathedralenartige Raumschiffe, wo du in eine Kirche gehst, so sakrale Stimmung. Und die Einser haben wiederum ja so eine Art Schloss Versailles als Raumschiff mit einem riesengroßen Garten. Und da gibt es dann auch immer so groteske Ballette mit. Und Fabrizio Lucchini, der bekannte Schauspieler, hat dann ja auch so ein schrilles schwarz-weißes Outfit ab. Da wird grotesk getanzt und dann am Ende gibt es dann ja auf einmal auch so ein Zitat, wenn die ganzen Raumschiffe vorfliegen, da muss man auch an D-Day denken. Also da wird visuell wirklich Großes aufgefahren und gleichzeitig ist man eben mitten in der Provinz. Das sind ja teilweise auch nicht professionelle Darsteller, die ihren eigenen Körper da mit reinbringen. Man spürt auch, dass das teilweise einer der Anführer, das ist Automechaniker im wirklichen Leben. Also man spürt, dass er wirklich weiß, was Arbeit ist, aber hier ist er eben ein Sternenkrieger.
Eine bizarre Science-Fiction-Komödie, fest verortet in der sozialen Realität von Nordfrankreich. Der neue Film von Bruno Dumont heißt Das Imperium. Für uns gesehen von Anke Lewicke. Danke dir. Tschüss.
Tschüss. Tschüss, Knut.
Die Aufsicht über das Wahlverfahren ist eine Pflicht, die ich nie glaubte, wahrnehmen zu müssen. Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die ihr Urteil beeinflussen könnten. Verstehen Sie?
Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen.
Der Papst ist tot, es lebe der neue Papst, aber der muss erstmal gewählt werden. Wir alle kennen ja diese Bilder, wartende Menschen auf dem Petersplatz, schwarzer Rauch, immer noch kein neuer Papst, weißer Rauch, wir haben ihn endlich. Was nun genau passiert, bevor dieser weiße Rauch aufsteigt, das erzählt der Film Konklave, der neue Film vom Oscar-Preisträger Edward Berger. Wir haben mit ihm gesprochen, reden gleich über Konklave, der neue Film nach seinem Oscar-Erfolg Im Westen nichts Neues. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bei den Oscars im vergangenen Jahr hat der deutsche Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues groß abgesahnt und 4 Oscars bekommen. Vor allem auch für den besten internationalen Film. Das war ein Riesentriumph für den deutschen Regisseur Edward Berger, der seinen nächsten Film da schon abgedreht hatte. Und zwar mit internationaler Starbesetzung. Ralph Fiennes sehen wir da, Stanley Tucci, Isabella Rossellini und John Lithgow.
Das ist ein Konklave, Aldo, kein Krieg.
Es ist ein Krieg! Und du
musst dich bekennen, wo du stehst.
Wieder ein Kriegsschauplatz, kann man sagen. Diesmal ist es allerdings nicht die Front des Ersten Weltkrieges, sondern dieser Kampf. Er tobt in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Konklave, so heißt dieser Film. Grüße erstmal ganz herzlich Anna Wollner, die ihn auch gesehen hat. Na klar.
Hallo, lieber Knut.
Anna, jetzt haben wir ja wieder eine Romanverfilmung. Also nach Remarks im Westen nichts Neues hat sich Berger vorgenommen, den Roman von Robert Harris. Welterfolg war das ja, dieser Bestseller Konklave. Und das führt uns eben wirklich mitten hinein, dieses Werk, in die Machtkämpfe nach dem Tod des Papstes. Dort sehen wir die Kardinäle und man fragt sich natürlich, was hat Berger jetzt so sehr daran fasziniert, hineinzugehen ins Zentrum der päpstlichen Macht?
Ich glaube tatsächlich, dass es für ihn das Genre war und, das hat er mir im Interview gesagt, etwas, was ihm an sich, ihm als Atheisten, total fremd ist.
Ich fand das natürlich spannend, weil das ein Mysterium ist. Ich kenne mich da nicht aus. Wir können die Zuschauerinnen hinter verschlossene Türen nehmen, einen Prozess, den die wenigsten Menschen kennen. Und für mich war das wie so ein Polit-Thriller. Or The President's Men mit Robert Redford und Dustin Hoffman, die Watergate-Skandal. So ein paar cooler Filme aus den 70er Jahren mit einer starken Architektur und starken Charakteren, die ständig denken, sie werden verfolgt und paranoid sind und die Wände haben Ohren. Und das konnte man mit diesem Film gut beschreiben.
Ja, und ich finde, das ist ihm auch tatsächlich gelungen, weil für mich ist das wirklich ein Verschwörungsthriller. Es ist ja auch ein Politthriller. Es geht um Macht. Es geht darum, was Macht oder Machtverhältnisse, das Erlangen von Macht mit den Menschen macht. In dem Fall natürlich die Kardinäle, die sich in diesem Film in Stellung bringen. Und das ist dann ja auch tatsächlich so eine Art Glaubenskrieg, der hier entspinnt um die Kardinäle, die kandidieren, um Papst zu werden. Denn die einen, die würden die Kirche um 60 Jahre mindestens zurückwerfen und die anderen, die sind ein bisschen progressiver und würden die Kirche vielleicht ein bisschen, vorsichtig formuliert, modernisieren.
Also man sieht die unterschiedlichen Haltungen. Ich finde, es gelingt Berger hervorragend. Also anhand der Figuren, die ja sehr stark gespielt werden, dann eben aber auch Haltungen, Sichtweisen deutlich zu machen, unterschiedliche Strömungen innerhalb der Kirche. Ist das in deinen Augen, aufgrund eben natürlich dieses Schauplatzes, ein religiöser Film, auch ein Film über die Kirche?
Es ist natürlich das Setting der Kirche und das ist natürlich auch Wahnsinn, wie das ausgestattet ist mit den Kostümen von Lucy Christel, die wirklich hier versucht hat, die Kardinäle perfekt in Szene zu setzen, auszustatten. Und auch dieses Klaustrophobische, es ist ja letztendlich ein Kammerspiel und es geht aber eben um die Macht und was das mit den Menschen macht. Weg von der Religion, hin zum Menschen. Und das war auch Berger wichtig.
Der Papst endet im Plastiksack in der Ambulanz hinten und die rauchen Vapes und haben iPhones. Das sind Menschen, die haben auch Probleme, Zweifel, haben in der Vergangenheit Fehler begangen, haben eine Lüge begangen, haben gesündigt, so wie wir, wie jeder von uns. Das ist natürlich sonnenklar, aber wenn man immer nur Priester auf dem Podest präsentiert kriegt, dann fällt einem plötzlich auf, ja, man hat es einfach mit Menschen zu tun und die sind nicht heilig. Und sie sind auch nicht besser als wir, sondern sie sind einfach einer von uns. Und so wollte ich sie auch im Film zeigen.
Ja, das ist ihm gelungen, weil natürlich alle Kardinäle für was stehen, aber auch in sich ambivalent sind. Und das muss man an dieser Stelle auch sagen, die einzige Frau, die im Film was sagen darf, gespielt von Isabella Rossellini, Schwester Agnes heißt sie, glaube ich, das ist nicht nur die Person, die als einzige auch den Kopierer bedienen kann, sondern die alles im Blick hat und die für mich eine der stärksten Szenen des ganzen Films hat.
Da hast du völlig recht, man ist auch sehr erleichtert übrigens, dass in dieser Männerwelt eben auch diese charismatische Frau gibt, Isabella Rossellini, wie überhaupt das Ensemble, ich habe ja den Namen schon genannt, absolut bestechend ist, denn wir betreten ja auch zusammen mit einem Kardinal, mit Lawrence, diese Welt. Also wir sehen ja mit seinen skeptischen, zunehmend kritischen Augen diese Welt und gespielt wird er von Ralph Fiennes, gilt jetzt schon so als Oscar-Kandidat und ich kann mir das gut vorstellen, weil es ist so eine intensive Leistung, die er da abliefert und wie er uns so an die Hand nimmt, finde ich, und mit hineinnimmt in diese Welt, das ist für uns auch eine große Hilfe, eine Sehhilfe.
Er ist eine Sehhilfe und ich finde auch Wahnsinn, wie er es schafft, diesen Zweifel, die in seiner Figur steckt, weil er auch aufgrund der Entwicklungen, die im Vatikan passieren, diese Zweifel immer größer werden, ob sein Kandidat der Richtige ist, ob er nicht vielleicht der Richtige ist, ob das Ganze ja überhaupt noch Sinn hat und wie Ralph Fiennes das spielt über sein Gesicht, das finde ich einfach, das ist ganz, ganz großes Kino. Nicht nur er hat Oscar-Chancen, der ganze Film wird schon als Oscar-Kandidat gehandelt und Edward Berger, der das ja wirklich gerade erst hinter sich hat, diese ganze Maschinerie, die dahinter steckt, der sieht das locker.
Ach, warum nicht? Schaut doch nichts. Aber da muss der Film erstmal hinkommen. Wie auch immer, es ist eine richtige, ein Wahlkampf im Grunde und der fängt ziemlich früh an. Und ob der es dann auch Beine hat, wie man so gern sagt, also ob es auch den langen Atem hat, dass der Film auch wirklich durchhält, das wird sich zeigen. Wenn nicht, dann müssen wir einen nächsten Film machen, der es hat.
Ob Conclave am Ende für den Oscar nominiert wird oder ob es für Ralph Fiennes reicht oder sogar Isabella Rossellini als beste Nebendarstellerin, das wissen wir natürlich erst im Januar. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass man Conclave auf keinen Fall im Kino verpassen sollte.
Sehe ich ganz genauso, Anna. Und wie du schon angedeutet hast, diese Geschichte weist ja weit über den Vatikan hinaus. Also man merkt Intrigen, Machtkämpfe, Eitelkeit. Das sind ja alles Dinge, die gehören nicht nur zur Jobbeschreibung, wenn man dort ganz groß rauskommen will, sondern in allen Machtstrukturen sind ja die ähnlichen Mechanismen zu beobachten. Deshalb fasziniert mich dieser Film auch so sehr, weil er eben diese Allgemeingültigkeit hat. Dir ganz herzlichen Dank erstmal, Anna Wollner, war das über Conclave?
Sehr, sehr gerne.
Die Leute hier, die erzählen sich gerne Geschichten.
Lasst uns dankbar sein für alles, was wir haben.
Geschichten. Über Kreaturen im Wald, die den Menschen Böses wollen.
Wir sind in einer nicht allzu fernen Zukunft. Eine festgeschlossene Dorfgemeinschaft lebt nach eigenen strengen Regeln wie eine Sekte. Fremde werden ausgeschlossen. Aber die Außenseiterin Skade mit ihrer Mutter gemeinsam wehrt sich gegen diese Abgeschlossenheit. In dem Film Milchzähne gleich bei uns zu Gast Sophia Bösch zu ihrem eindrucksvollen Debüt mit ihrer ebenso eindrucksvollen Hauptdarstellerin mit Mathilde Bundschuh. Und dann können wir reden über diese geheimnisvolle, dystopische Welt von Milchzähne. Und wir laden Sie ganz herzlich ein zum Festival Around the World in 14 Films. Beginnt nämlich in der nächsten Woche. Auch dazu haben wir hier einen Gast, nämlich Bernhard Kahl, den Chef höchstpersönlich. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Wir wollen jetzt über einen Film sprechen, der hat schon so Festivalruhm und hat auch wirklich schon für großes Aufsehen gesorgt. Und ich habe ihn schon vor einiger Zeit gesehen, auch bei einem Festival, und muss sagen, da wirken vor allem auch so die Bilder nach, die Stimmung dieses Films. Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was so die Grundgeschichte ist. Da geht es mehr um Stimmung, um Konstellationen, finde ich, zwischen den Figuren. Ein Film, der basiert auf einem ebenfalls sehr gefeierten Roman, nämlich dem Roman von Helene Bukowski. Milchzähne ist jetzt im Kino zu sehen. Endlich, seit Donnerstag kann jeder diesen Film sehen, der übrigens auch hier entstanden ist unterm Dach der Filmhochschule, der Filmuniversität Babelsberg, die gerade 70 geworden sind. Da hat nämlich die Regisseurin und Drehbuchautorin dieses Films studiert, Sophia Bösch, die ich immer ganz herzlich grüße. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Vielen
und
Dank.
Freue mich sehr, dass du aus diesem tollen Cast, das sind ja vor allem eindrucksvolle Frauen, ich mag das, wollen wir nicht vergessen übrigens, aber ich finde, die Frauenfiguren sind wirklich das absolut Bestechende an diesem Film. Susanne Wolf zum Beispiel ist da zu sehen, dann die Rosa Wirz und Viola Hinz. Und nicht zu vergessen, die Hauptfigur Skalde, was für ein toller Name, wird gespielt von einer Schauspielerin, schon wahnsinnig früh angefangen hat. Wir haben gerade festgestellt, erstes Interview, da warst du 15.
Ja.
Ist auch schon eine ganze Weile her, aber auch noch nicht so lange. Herzlich willkommen, Mathilde Bundschuh. Schön, dass du da bist.
Vielen, hallo. Vielen Dank. Hallo.
Und du bist wirklich eine sehr erfahrene Schauspielerin, kann man jetzt schon sagen, nach all dem, was du gemacht hast. Vielen Kindern, glaube ich, noch vertraut, die mit dir jetzt groß geworden sind. Krimi.de. Das
wahnsinnig. Ja, Krimi.de war eine lange Zeit, hat mich auch lange begleitet.
Und wahrscheinlich heute auch noch. Gucken dich manchmal Leute an und sagen, du bist doch die aus Krimi.de.
Ja, gerade sind es mehr die Menschen, die Kanzlei gucken, glaube ich. Die ARD Serie, die jetzt gerade auch wieder läuft. Also es ist immer was los.
Immer kontinuierlich dabei. Aber ich denke, so eine Figur, die ja so fordernd ist, wo du so präsent bist, und zwar gar nicht unbedingt durch Dialog, sondern durch deine ganze physische Präsenz, die ist dann auch in deiner Filmografie was Besonderes?
Absolut herausragend, würde ich sagen, ja. Also allein als ich den Roman von Helene gelesen habe, auch als ich Erzählerin durch diesen Roman zu gehen, ist natürlich nochmal ganz, ganz was anderes. Und ja, also physisch hast du gerade gesagt, auf jeden Fall, es war sehr anstrengend und hat mich sehr gefordert. Und ja, die Herausforderung war das Schönste überhaupt.
Sophia, was war denn für dich an dem Roman, als du ihn gelesen hast und dann beim Schreiben des Drehbuchs zusammen mit Roman Gilke, das Besondere? Es gibt ja manchmal so einen Augenblick, es gibt so ein Bild vielleicht, was sich so einprägt, wo man sagt, da will ich weitererzählen.
Absolut. Also der Roman war voller Bilder, die geschrien haben nach, wir sind ein Film. und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich halt direkt diesen Film vor Augen gehabt und habe gedacht, ja, das würde ich sehr gerne machen. Und das, also die großen Bilder, die epische Landschaft, die große Natur, waren das zum einen, was mich sehr gereizt hat, und zum anderen natürlich diese Figuren, wie du auch gesagt hast, die allem voran diese drei Frauenfiguren von drei verschiedenen Generationen, die im Zentrum stehen der Geschichte. Und genau, die haben es mir sehr angetan.
Musst nochmal nachfragen, du bist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Genau. Weil man das überhaupt nicht hört. Also so gar nicht. Nicht mal irgendwie so eine Färbung.
Also SchauspielerInnen hören das oft tatsächlich. Ich glaube, die haben so ein ganz feines Gehör für diese
Feiner
kleinen
als ich Teile. Offensichtlich. Mathilde, hörst du das?
Nee, überhaupt nicht.
Musst du jetzt sagen. Aber.
Dann lasst uns vielleicht, bevor wir auf die Figuren nochmal kommen, wirklich den Raum beschreiben, in dem das Ganze stattfindet. Also sowohl zeitlich, aber eben auch diese ja, unwirtliche Natur. Obwohl sie sehr schön ist, hat sie ja was Bedrohliches und etwas Unbehaustes. Was ist das für eine Landschaft?
Genau, also der Roman, aber eben auch der Film spielt zu einer unbestimmten Zeit, an einem unbestimmten Ort, aber das ist alles doch gar nicht mal so anders als bei uns. Ist eine leicht verschobene Realität, würde ich sagen. Und insofern ist es durch seine Zeitlosigkeit, glaube ich, also eine Art Märchen. Und dieses Märchen spielt eben in einer Dorfgemeinschaft, die sich sehr abgeschottet hat von der Außenwelt. Wir wissen nicht so ganz genau, was die Außenwelt ist, aber auf jeden Fall ist die Dorfgemeinschaft umgeben von einer Natur, die größer ist als die Menschen und die vielleicht nicht per se bedrohlich ist, weil sie böse ist, aber sie ist einfach in ihren Dimensionen so, dass der Mensch ihr ausgeliefert ist.
Und diese Dorfgemeinschaft, von der du sprichst, hat ja sowas für mich auch von so einer Sekte. Also nicht, dass sie ein Ritual so unbedingt zusammenhält, aber sie wirken schon aus der Zeit gefallen und sie wirken wie so eine Zwangsgemeinschaft vielleicht. Irgendwas verbindet sie dann schon. Also auf mich haben sie so einen Eindruck gemacht, wie es gibt ja auch solche Dörfer, wo Leute sich ja zusammen und merkwürdige Dinge tun und ein bisschen völkisch auch drauf sind. Also manchmal dachte ich an so Leute.
Ja, ich glaube, das, was diese Gemeinschaft auszeichnet, ist dieses, wir sind eine Gemeinschaft, weil wir niemanden von außen aufnehmen. Wir, solange wir unter uns sind, geht es uns gut.
Und deine Mutter, also im Film natürlich, also ist ja eben die Figur, die Susanne Wolf spielt, die ist offenbar so eine Außenseiterin, die gehört da nicht so richtig dazu. Bei dir ist es ja anders. Also du hast irgendwas schon geschafft, um da Zugang zu finden?
Ja, ich glaube, das war sehr früh von Skalda eine Entscheidung. Das sieht man ja auch in den wenigen Rückblenden, die im Film sind. Also ein ganz klarer Wille, dazu zu gehören und ein ganz klarer Wunsch. Mhm. Und gerade zu einer Gemeinschaft zu gehören, die Mutter ablehnt, weil sie eben auch mal von woanders kam. Man weiß nicht woher und was sie erlebt hat und was sie mitbringt. Aber unbedingt dazugehören zu wollen, bringt Skalda eben dazu, dass sie sich eher von ihrer Mutter distanziert und in die Gemeinschaft einbringt, wo sie kann. Und sie ist ja auch gut da drin, in dem was sie tut. Also ich glaube, würde Maisis nicht irgendwann auftauchen, würde sie wahrscheinlich irgendwann im Rat sitzen und da richtig gut dabei sein.
Diese junge Skald eben, die wird gespielt von Rosa Wirtz in diesen Rückblenden eben, also wo man dich als Kind dann sieht. Und wenn du sagst, sie ist gut darin, ja, auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass sie in so einem System irgendwie auch zurechtkommt, weil sie auch zu Kompromissen offenbar begabt ist. Auf der anderen Seite finde ich, aber hat sie und auch ihre Mutter hat das, also Susanne Wolf, auch sowas Urwüchsiges, sowas irgendwie Indigenes. Also die wirken so wie Ureinwohner einer Landschaft, die ihnen in gewissem Sinne gehört und mit der sie auch besser klarkommen als die anderen. Also sie haben sich so Naturinstinkte bewahrt.
Ja, ich glaube, dass Skalde etwas verleugnet, ein Teil von sich, um eben dazu zu gehören oder akzeptiert zu werden. Und dieser Teil kommt im Laufe des Films immer mehr raus.
Lässt es ein bisschen kryptisch, weil es ja auch ein Geheimnis durchaus auch gibt. Also das kann man auch selbst enthüllen oder sich selbst interpretieren. Wie siehst du sie? Sie hat auch was Wildes, was Unangepasstes bei aller Anpassungsfähigkeit, die sie auch hat.
Ich glaube, das ist sehr gut, was Sophia gerade gesagt hat, dass sie eben einen ganz, ganz großen Teil von sich abschneidet oder abgeschnitten hat. Eben zum Beispiel Intuition, die mit Maisis immer weiter wieder da sein darf und da sein muss, weil es um ein Menschenleben geht, um dieses kleine Wesen. Und da quasi diese ganze Reise mit ihr quasi zu machen, das war, glaube ich, das Allerschönste, immer weiter mit ihr das zu entdecken, was sie eigentlich alles mitbringt und was sie in sich trägt und was klar dann im Gegenteil zu den ganzen Regeln und alles, was die Gemeinschaft quasi auf und vorschreibt, dagegen zu rebellieren und sagen, das ist nicht mehr richtig für mich.
Also wir merken, es ist immer hier auch das Wechselspiel von großer Gemeinschaft und kleiner Gemeinschaft. Also diese kleine Familie mit der Mutter, die sich dann ein bisschen erweitert, kommen wir noch drauf, und diese große Gemeinschaft. Also es steht gegeneinander und das erzeugt ja auch dieses Spannungsfeld, finde ich. Also man könnte auch fast sagen, innen und außen. Irgendwie sind das diese beiden Welten, die sich da berühren?
Genau, diese Konstellation von diesen drei Frauen ist ja so zentriert in diesem einen Haus, da wo Skalde aufgewachsen ist. Und insofern haben wir dort eigentlich fast so ein bisschen kammerspielartige Voraussetzungen gehabt. Und dann gibt es eben das Außen der Dorfgemeinschaft, gegen die sich diese Dreiergemeinschaft reibt, an der sie sich reibt. Und dann gibt es noch das Außen auf der anderen Seite des Flusses. Und das war übrigens auch das eine Bild, was mich bei mir so diesen Funken erzeugt hat, diesen Fluss überqueren oder nicht. Es gibt diesen ganz großen Fluss schon im Buch. Und den haben wir lange gesucht in ganz Deutschland.
Wo ist er denn jetzt?
Es ist kein Fluss.
Wo?
Ein Stausee.
Ein Stausee, okay. Aber sieht man
in Thüringen,
nicht.
Genau.
Sieht man ja nicht. Diese dritte Figur haben wir jetzt ein paar Mal schon erwähnt, aber noch gar nicht beschrieben. Das tun wir gleich nach einer kleinen Pause. Danach reden wir weiter über den Film Milchszene. Milchszene jetzt im Kino zu sehen, ein Film mit Mathilde Bundschuh von Sophia Bösch. Und wir haben ja immer gesprochen von dem Mutter-Tochter-Verhältnis. Du hast die dritte schon ab und zu mal erwähnt, also Maises, gespielt von Viola Hinz. Das ist nun wiederum eine fremde Figur, eine fremde Person, die da hineinkommt in diese Gemeinschaft. Jetzt könnte man ja sagen, die sind ohnehin Außenseiter, die beiden. Ja, sind sie ja irgendwie auf gewisser Weise. Jetzt kommt noch mal jemand dazu, wo ja vielleicht sogar eine natürliche Solidarität sofort beginnen könnte, weil man ja vielleicht eine Gemeinschaft ist. Ist aber nicht so einfach.
Bei der Mutter ist es eine total impulsive und direkte Solidarität mit diesem fremden Kind. Und das wiederum erzeugt dann ja auch einen Konflikt zwischen Mutter und Tochter, also zwischen Susanne Wolfs Figur und Skalde, Mathildes Figur, weil Skalde eben in ihrem Willen dazugehören zu wollen und nicht aufzufallen und nicht die Regeln zu brechen, erstmal dieses Kind ablehnt. Und dann aber natürlich ist das Kind eine Art Katalysator für Skaldes Veränderung und Skaldes Reise, die sie antreten muss.
Wie hast du das so empfunden, auch im Spiel mit Viola dann? Also so eine Gemeinschaft doch herzustellen nach anfänglicher Abwehr.
Mit Viola war das von Anfang an wahnsinnig toll. Also liebe Grüße an der Stelle. Wir haben uns sehr schnell gefunden. Und ich glaube, am Anfang war es hauptsächlich auch Teil der gemeinsamen Zeit in der Vorbereitung. Abgesehen von gemeinsamen Proben einfach auch Vertrauen aufzubauen und zu schaffen. Weil ich bin ja auch als Kind schon am Set gewesen und weiß, wie es ist, wenn man dann irgendwie niemanden hat oder so. Oder auch zu wissen, wie es ist, wenn man jemanden hat, mit dem man sich richtig gut versteht, auch zwischendurch. Und das Spiel mit Viola war der Wahnsinn. Ich weiß noch, dass es so Situationen gab, wo Viola und Sophia sich unterhalten haben über die Figur, über die Szene. Und Susanne und ich daneben standen und meinten so, das ist ja Wahnsinn. Die denkt das alles genau auf unserer Ebene auch. Und wir mussten ihr nie irgendwie sagen, also das stell dir vor, oder wir denken uns jetzt was anderes aus, sondern sie war immer ganz, ganz tief drin in der Geschichte. Und das war sehr beeindruckend.
Finde ich auch überhaupt das Zusammenspiel aller drei Frauen aus diesen drei Generationen gibt dem Film eine unheimliche Wucht und eine Tiefe und zeigt natürlich auch, wie schwierig es ist, unter Druck, der da ist, Gemeinschaft aufzubauen. Also das ist für mich so ein bisschen der Kern auch dieser gesamten filmischen Erzählung, die ja eben auch Geheimnis hat. Du hast es schon gesagt, also es ist nicht ganz klar, wo spielt das eigentlich? Es ist schon irgendwie Gegenwart. Also da gibt es auch Autos, sieht man glaube ich schon mal irgendwann. Ne? Also, aber es ist nicht ganz klar, was es ist und es ist auch nicht ganz klar, woher kommen die Leute, wo gehen sie hin? Warum hast du es auch so, wie der Roman das offenbar auch macht, in der Schwebe gelassen? Man hätte es auch verorten können. Dann sind wir hier in Brandenburg, wo wir zum Teil auch sind, glaube ich, beim Dreh und Leute haben Handys und können viele Dinge durchs Handy klären.
Ja, ich glaube, das war für mich auch ein Teil dessen, was mich so gereizt hat an dem Buch, weil es wirklich einfach ein modernes, ganz düsteres und raues Märchen ist und sich traut, das zu sein und sich traut, ein paar Antworten nicht zu geben und dafür eine größere Dimension zu erreichen, glaube ich, als wenn man das ganz genau verortet. Weil mir war es wichtig, dass es diesen märchenhaften Charakter, dieses mystische, mythische behalten kann und eben nicht ein Science-Fiction-Szenario wird. Weil ich glaube, sobald man sagt, hier Brandenburg im Jahre 2043, dann ist es so ein, einfach so ein Zukunftsfilm und das war es für mich nicht in dem Sinne.
Wollen wir verraten, warum der Film Milchszene heißt? Oder lassen wir es auch in der Schwebe?
Gerne.
Also die Gemeinschaft und die Kinder, die sich dort befinden, die haben Erkennungsmerkmal. Und zwar ist es eine Kette mit ihren eigenen Milchzähnen, die sie tragen. Das heißt, als Erkennungszeichen dazuzugehören. Und Maises kommt dazu und es geht darum, ob sie bleiben darf oder nicht. Und Skalde sagt, sie wird bald ihre Zähne verlieren. Und ist eine von uns und darf deswegen bleiben und sie ist keine Gefahr.
Dieses Symbol hat sowas von Ureinwohnern, irgendwas Atavistisches. Das gibt dem Film auch nochmal so eine ganz besonders geheimnisvolle, mythische Dimension. Ein Film, der glänzt durch die Schauspieler und Schauspielerinnen, aber eben auch durch die Kamera. Ich will sie unbedingt mal erwähnen, machen wir viel zu selten. Alexandra Medianikova hat hier also tolle Bilder geschaffen und damit eben dem Film auch nochmal diesen sehr wuchtigen Rahmen gegeben. Jetzt im Kino zu sehen, Milchszene mit Mathilde Bundschuh von Sophia Bösch. Ganz herzlichen Dank euch. Danke, war schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und wir wollen nicht vergessen, heute Abend kann man noch viel mehr Fragen stellen und viel mehr erfahren. Nämlich im Movimento ist dieser Film zu sehen um 21 Uhr bei der Vorstellung. Werdet ihr beide dabei sein. Und da gibt es noch viel mehr Geheimnisse hinter der Kamera, was alles so passiert ist beim Dreh. Dankeschön. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Also am nächsten Freitag ist es wieder soweit. Ein schönes, weltumspannendes Festival. Und der Mann, der es organisiert, der ist auch ein Weltreisender natürlich in Sachen Film bei den wichtigen Festivals zugange. In München ist er auch mit beruflich beteiligt, also auch ein wichtiges deutsches Festival. Aber dieses hier, ich weiß das auch, es ist so dein Lieblingskind, das ist dein Steckenpferd. Da steckt so viel Leidenschaft drin. Erstmal herzlich willkommen, Bernhard Kahles bei uns. Hallo, hallo.
Hallo, ich freue mich sehr.
Und schön, dass du da bist und dass wir reden können über dieses Festival, das am kommenden Freitag beginnt und das ja eben immer noch dieses schöne Motto hat, Around the World in 14 Films, das war mal, muss man mal ganz klar sagen. Es sind inzwischen doppelt so viele oder dreifach so viele?
Es sind genau doppelt so viele. Also wir sind doch sehr nah am Konzept geblieben. Also es sind kurz zusammengefasst tatsächlich als Weltreise natürlich gedacht, 14 Filme, die mehr Entdeckungen sind als eben die anderen 14, die wir außenrum gebaut haben. Also es sind Erstlinge und Zweitlinge. Es ist ein Film von einer Regisseurin, die 3, 4, 5 Filme gemacht hat schon. Aber im Grunde ist der Wettbewerb, der einen Preis gewinnen kann, den Newcomern gewidmet und die Ursprungsidee quasi wirklich zu entdecken. Und außenrum sind 14 größere Filme, die keineswegs irgendwie die großen Mainstreamer oder Abräumer oder Bestseller wären oberflächlicher Art, sondern natürlich hochkünstlerische Filme von erfahrenen RegisseurInnen.
Dann lass uns vielleicht erstmal beim Wettbewerb bleiben. Also du reist um die ganze Welt, bist bei den wichtigen Festivals und entscheidest dann natürlich auch zusammen mit Kollegen, Kolleginnen, das sind die Filme, die wir zeigen wollen. Was ist denn da so das Kriterium? Denn man könnte ja sagen, ich sag's mal so ein bisschen zugespitzt, alles, was gut und schön ist in dieser Welt. Best of Festivals.
Es ist wirklich ein Best of Festivals, aber Best of natürlich nach künstlerischen Kriterien. Ich muss sagen, die Welt ist natürlich politischer geworden für uns, für andere Nationen weniger, weil die immer schon auch so politisch konfrontiert waren. Wir hatten eine heile Welt vor 20 Jahren noch vergleichsweise. Also ich sag mal, unsere Auswahl war vor 20 Jahren noch ästhetischer geprägt. Sie ist jetzt auch mit dem politischen Kontext gedacht. Natürlich überlegen wir uns bei jedem Film aus Lateinamerika oder aus Fernost oder aus Schwarzafrika als Baustein, als Puzzlestein, macht er Sinn, hat er eine Relevanz. Das heißt aber nicht, dass wir in dieser politischen Korrektheit, die enorm wichtig ist, quasi einzig und allein, sondern das ist ein Background, der mitentscheidet. Entscheidend bleibt natürlich die künstlerische Qualität.
Und da könnten wir mal genauer hinschauen in diesem Wettbewerb. Also du hast gesagt, es sind Newcomer in der Regel. Es sind trotzdem vielleicht Namen dabei, die man schon kennt oder auf die man vielleicht besonders neugierig sein sollte.
Also man sollte schon neugierig sein immer, das ist sowieso klar. Es sind tatsächlich einige absolute Erstlinge, zum Beispiel die Locarno-Siegerin Sauli Bliuvaitė aus Litauen mit Toxic, einem Film, der hochgeschätzt wurde, zu Recht.
Auch in Cottbus gelaufen ist im Wettbewerb.
Eine absolut herausragende Entdeckung. Die Hauptdarstellerin, die Junge, kommt auch mit ihrer Mutter sogar angereist. Die ist noch also unter 18 und wird dann eben live den Film bei uns präsentieren.
Super Film.
Aus Locarno, aber auch der zweite Gewinnerfilm aus Locarno, Mond, von Kurtwin Ayub aus Österreich, die vielversprechendste junge Regisseurin aus Österreich mit irakischen Wurzeln. Ein Film, den übrigens Lilith Stangenberg bei uns vorstellen wird. Die Hauptdarstellerin Florentine Holzinger ist ja eine bekannte Performancegröße.
Auch in Berlin.
An der Volksbühne natürlich bekannt, der Film. Oder auch in einer Entdeckung aus Venedig, Kill the Jockey. Von Daniel Ortega, ein verrückter argentinischer Film, der, darf man sagen, nicht sehr politisch ist, aber auch sehr, denke ich, mit dem Gender Umfeld sich beschäftigt, auf sehr spielerische und anarchische Art. In diesem Sinne denke ich, oder Sucho, ein Gewinnerfilm aus Sundance, aus Mexiko, der sich aus der Sicht eines Kindes mit der dortigen herrschenden Drogenkriminalität und den Menschen, die da drin gefangen sind, beschäftigt. Also insofern reisen wir von Argentinien bis Vietnam in diesem
Around
Wettbewerb.
The world, also im Wettbewerb. Und du hast es ja schon gesagt, also das ist ein Wettbewerb. Das heißt, es gibt auch eine Jury und es gibt einen Preis, der inzwischen auch ein gewisses Renommee hat, muss man schon sagen. Also die Leute sind dann schon auch stolz drauf.
Ja, der Preis ist Basis Filmproduktion, ein ganz, ganz wichtiger Partner, also Filmpostproduktion in Berlin. Also ich möchte mich da ausdrücklich an der Stelle bedanken, weil das sind entscheidende Partner, um überhaupt dieses Festival aufrechtzuerhalten. Und die dreiköpfige Jury wird sich persönlich im Kino, auf der großen Leinwand, mit diesen 14 Filmen beschäftigen. Und am Ende wird es einen schönen Voucher geben von Basis.
Also eine praktische Hilfe dann auch für die nächsten Filme. Wir reden gleich weiter dann über das Umfeld, über die anderen 14 Filme, die ja als zweiter, nicht Wettbewerber, als zweiter wichtiger Strang dann eben bei euch zu sehen sind.
alles bald. Und was Uli Hoeneß schon wieder gesagt hat.
Ich habe ihr ganz bewusst das Mikrofon schon mal angemacht, damit sie mal hören, was hier so nebenbei passiert, weil sich nämlich der Bernhard und der Andreas natürlich sofort über Fußball unterhalten haben. Und da du ja in München auch zugange bist beim Festival, die schicken dich ja auch um die Welt, das nimmst du dann so mit. Auch natürlich für dein eigenes Festival. Da bist du Bayern-München-Fan, das sei jetzt hier an der Stelle auch mal erwähnt. Warum nicht? Danach kommt die Fußballsendung, kannst du
natürlich entschuldige mich.
Nein, alles gut. Wir kommen wieder zurück zum Kino, natürlich zu deiner Auswahl. Denn wir haben noch diesen zweiten Strang, also da, wo dann wirklich auch große Namen glänzen und wo er das Prinzip der Patenschaft, um das vielleicht gleich mal anfangen zu sagen, ja auch zieht. Übrigens auch im Wettbewerb gibt es, da hast du gesagt, Lilith Stangenberg ist Patin zum Beispiel.
Ja, genau. Hm? Es ist tatsächlich alle 28 Filme haben eine Patin oder einen Paten. Mhm. Wir nennen das Pat, es ist eigentlich eine Begleitung sozusagen von einer Künstlerin, einem Künstler. Das kann Regisseurin, Regisseur, das kann Schauspielerin, Schauspieler sein, das können auch bildende KünstlerInnen sein. Ich glaube, dass wir ein tolles Ensemble haben. Wir haben noch nicht verlautbart. Wir sind für ein paar Filme haben wir noch die letzten Diskussionen, sozusagen, ob jemand zeitlich verfügbar ist. Aber vier Namen nenne ich.
Die nennst du jetzt.
Zwei RegisseurInnen, nämlich Dani Levy. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Alles auf Zucker. Die Känguru-Chroniken. Dann Nora Fingscheid, The Outrun, Berlinale. Toll, also ein wahnsinnig toller Film.
Ja. Oder Tschüss Systemsprenger, damit ist weltberühmt geworden. Ne?
Dann, oder ich nenne zwei Schauspielerinnen. Ich habe Lilith Stangenberg genannt, die man nun kennt aus Sterben. Zum Beispiel von der Volksbühne.
So haltlos,
nur die zwei bekanntesten Elemente ihrer fantastischen Biografie zu nennen. Und Mala Emde wird übrigens den unheimlich schönen indischen Film aus Cannes vorstellen, All We Imagine as Light.
Oh ja, wunderbar.
Neben dem iranischen Eröffnungsfilm von Mohammad Rasoulof, meiner Meinung nach der zweite ganz starke Film, der unbestreitbar Cannes dominiert hat, wenn ich das persönlich, und es ist ja alles auch persönlich, hier konnotieren darf.
Ja, und das ist ein Film, der wirklich erschütternd ist, der unglaublich mutig ist. Und es ist auch sensationell, dass er selber kommen wird zur Eröffnung und auch die Darstellerinnen kommen. Also das
wir reden von Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasoulof.
Ich will den Titel unbedingt auch mal erwähnen. Das ist wirklich sensationell.
Ja, das ist... tatsächlich traue ich mich, dieses Wort Meisterwerk zu sagen. Denn es ist erzählerisch komponiert, schauspielerisch, politisch. Dieser Film verkörpert alles, weswegen es dieses Festival gibt. Ja. Es ist absolut politisch notwendig, diese Geschichte so zu erzählen. Der Film ist allerdings ästhetisch unbestreitbar gut. Er bietet auch handwerklich alles, was ein guter Film bietet. Er ist auch noch als Thriller spannend. Und er selbst ist eine Weltpersönlichkeit, ist ja knapp dem wirklich möglicherweise dann tödlichen Gefängnis, weil dann, glaube ich, wäre wirklich Ende gewesen. Wir können das nicht kommentieren, wir wissen es nicht. Es wäre vermessen, wenn wir jetzt interner aus dem Iran hier diskutieren, als weiße, gesettelte Deutsche, die das nur aus der Zeitung kennen oder auch von das, was man eben erfährt. Ich kenne Mohammed auch, er wird eben auch da sein. Aber... dazu können wir uns nur bedingt äußern, aber ich bin stolz, dass wir ihn wieder haben. Er war auch schon vor 10 Jahren bei uns und hat auch diesen Basispreis, also damals hieß der Preis noch anders, gewonnen sogar mit Goodbye, ein Dissidentinnen-Drama.
Also ich bin sehr beruhigt, muss ich sagen, dass ihm die Flucht gelungen ist. Das war es ja. Er ist ja nach Cannes gekommen. Da war es noch nicht sicher, ob er vielleicht sogar zurückgeht. 70 Peitschenhiebe, glaube ich, waren das und eine langjährige Gefängnisstrafe. Der ist ja nur zum Glück entgangen und lebt ja in Deutschland jetzt. Also es ist auch mal wichtig zu sagen, er befindet sich in Sicherheit. Aber mit ihm schon mal gesprochen jetzt, zum Filmstart, wenn der Film ins Kino kommt, aber vorher kann man ihn bei euch sehen zur Eröffnung. Und da habe ich nun wiederum, darf ich auch mal sagen, die große Ehre, der Pate zu sein.
Wir bedanken uns bei dir.
Das ist wirklich stolz.
Ich sagte, nicht viele könnten so ein Gespräch, denn es ist nicht nur Mohammed, sondern er kommt, das darf ich hier jetzt exklusiv sagen, mit seinen 3 Hauptdarstellerinnen. Ja, also wir sind wirklich geehrt. Das wird ein Naturereignis, wenn man sich einigermaßen mit Kunst oder Kultur beschäftigt.
Ja, ein großer, schöner Eröffnungsfilm, also toll. Ja, vielleicht gibt es uns noch mal einen persönlichen Tipp. Das mögen wir immer sehr, wenn Festivaldirektorinnen und Direktoren hier bei uns sind. Aus diesem riesen Bouquet greifst du jetzt bitte noch wahllos einen Film raus. Nicht wahllos, sondern mit Leidenschaft und Liebe. Also einen, den wir nicht übersehen sollten. Den man vielleicht übersehen könnte.
Etwas, mit das man überhaupt nicht rechnet. Meine Lieblingsnation im Kino ist China. Und es ist der chinesische Film Black Dog.
Ach, Black Dog, natürlich.
Von Hu Guan. Ja. Und der wird in der sogenannten Chinese Night. Mhm. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich das chinesische Kino und das Kino aus Ostasien liebe. Der wird in der Chinese Night zusammen mit Chia Chong-Kers Film Caught by the Tides, dem für mich, dem vielleicht tollsten Meisterregisseur des ganzen Weltkinos, der noch lebt, präsentiert. Aber eben Black Dog, übrigens der Pate ist Nikolai Kinski.
Was für eine schöne Kombination, finde ich erstmal. Was für ein hinreißender Film. Man denkt ja so ein Hundefilm irgendwie halt, wie
Nein,
viele kennt.
Da ist
es
nichts kuschelig.
Um einen Hund, aber der ist nicht kuschelig.
Das zeigt China in dieser rasenden Transformation, in einer Gegend, die wirtschaftlich abgewickelt worden ist. Ein Thriller, der auch sich nicht zu einer kitschigen Warmherzigkeit vor allem mit dem Hund hinreißen lässt, sondern der cool bleibt und richtig gut erzählt ist. Also vielleicht einer der besten Filme des Jahres.
Finde ich auch. Kommt auch irgendwie noch mal ins Kino, aber noch nicht gleich. Dauert noch ein bisschen.
Der kommt dann tatsächlich ein paar Tage später ins Kino. Wir haben ihn eben jetzt als tatsächlich wie alle Filme als Berlin-Premiere. Es gibt eine Deutschland-Premiere und das ist Queer, der Abschlussfilm mit Daniel Craig von Luca Guadagnino, frisch aus Venedig.
Sehr gefeiert wurde. Auch ein eindrucksvolles Werk. Also du hast uns wahnsinnige Lust gemacht. Natürlich, das Ganze findet statt in Berlin.
In Berlin, in der Kulturbrauerei und in den Kinos der York-Kette, Delphi Lux und Neues Off. Und zwar von Freitag, 29. bis Samstag, 7. Dezember.
Around the World in 14 Films. Bernhard, ganz lieben Dank. Schön, dass du hier warst.
Ich
wünsche uns allen ein tolles Festival, das also in der nächsten Woche beginnt. Und das war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, mit der Arena Liga Live. Maivi und Andreas freuen sich auf Sie. Das Spiel, über das ihr komischerweise jetzt hier gar nicht gesprochen habt, na gut, das ist für uns besonders interessant. Erste FC Union auswärts in Wolfsburg. Und Sie können wie immer noch Ihre Tipps abgeben in der App, so etwa bis 15.30 Uhr. Ich danke nochmal und schönes Wochenende. Tschüss.
Ich bedanke mich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.